Wanderer, willkommen zur 6. Ausgabe des Greifenklaue Podcasts, dem einzigen Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute an meiner Seite Christoph.
Hallo.
Was machst du denn hier?
Du hast mich eingeladen heute.
Das,
Zu Wein und Spielen.
Ja, was haben wir gemacht? Film geguckt und Bier getrunken. Ja, wir wollen euch heute drei Sachen mehr oder minder vorstellen. Nämlich die Bücher, die wir im Lesezirkel in letzter Zeit gelesen haben. Das Rollenspiel Lamentations of the Flame Princess.
Wie schön, du das abgelesen hast.
Ja, das kann ich. Und zu guter Letzt noch Munchkin Quest, das Brettspiel zu Munchkin. Welches wir kürzlich getestet haben. Ja, fangen wir mit unserem Lesezirkel an. Die Idee dahinter. Magst du sie kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. Die Idee eines Lesezirkels ist ja im Prinzip, eine Gemeinschaft zu finden, die in dem Fall auch gemeinschaftlich...
Die Gemeinschaft des Buchs.
Die Gemeinschaft des Ringes, des Buches, die gemeinschaftlich ein Buch liest und natürlich darüber dann entsprechend sich austauscht.
Absolut. Das versuchen wir jetzt alle drei Monate zu machen, beziehungsweise es ist auch quasi gelungen. Ja, der Lesezirkel hat sich quasi gejährt schon.
Ja,
wir sind jetzt beim quasi fünften Buch.
Richtig.
Angefangen haben wir mit Markus Heitz und Collector.
Ich muss mich kurz übergeben, warte.
Das hat, welcher Depp hat das nochmal vorgeschlagen?
Ja, ich war in der Erwartung, dass Markus Heitz könnte sich steigern, aber dass er...
Ja, also kurzum, du hast es nicht überhaupt nicht gut gefunden. Ich sag mal so, lala, also das von André Wiesler... Die verlorene oder die vergessene Schlacht war zum Beispiel wesentlich stärker bei ähnlicher Thematik. Ja, jedenfalls haben wir danach gleich Herrscher von Lyonnais gelesen, von Jack Vance. Wir heißt, ich habe es auf jeden Fall gelesen.
Danach haben wir Kugel gelesen.
Ja, das war der Wanderroman, der zählt ja nicht zum...
Ach, der Wanderroman. Ja, gut, dann in dem Fall war ich ja leider nicht mit dabei.
Ja, also bei... Herrscher von Lyonnais geht es quasi um eine junge Prinzessin, die im Verlauf der Geschichte auf einen Prinzen eines anderen Landes trifft und mit ihm außer Landes fliehen muss. Zum Glück tauchen dann auch Magier auf, die wirklich ungewöhnlich sind. Das ist dir bestimmt auch bei Kugels Irrfahrten aufgefallen.
Da war mir schon aufgefallen, dass Kugel ganz merkwürdig ist.
Kugel ist auch ganz merkwürdig, das stimmt. Ja, also alle die Magier machen ja allerlei sehr obskure Dinge, die zum Beispiel die Scheibenwelt weit in den Schatten stellt. Wobei das Buch eben trotzdem ernst bleibt. Ja, es ist ja nur der Anfang einer Trilogie. Ist halt, ja, auf der einen Seite steht hier zwar High Fantasy drauf, ist aber doch sehr historisch gehalten. Mhm. Also es ist halt nicht die und die High Fantasy, sondern es ist schon sehr bodenständig. Ja, und allein wer so politische Intrige mag und so, das kommt hier halt auch sehr viel vor, wie die verschiedenen Könige der älteren Inseln um ihren Status kämpfen, um ihr Einflussgebiet.
Okay, das klingt also, dann vergleichbar mit das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin.
Ja, der soll ja Jack Vance als eines seiner großen Vorbilder haben.
Dann würde das auch nämlich passen, denn die Romane sind ja auch sehr, zwar auch Fantasy-lastig, aber doch eher sehr, sehr stark an das europäische Mittelalter.
Ja, also kann man das hier, denke ich, auch sagen. Der Wanderroman ist Kugels Irrfahrten, wie du schon richtig festgestellt hast. Darin geht es um den Gauner Kugel, der auf der sogenannten Dying Earth lebt, also der Welt der sterbenden Sonne.
Genau. Faszinierendes Szenario, total, muss man sagen.
Ja, es ist quasi unsere Erde, die am Ende der Zeit steht. Die Sonne hat sich schon rot gefärbt und neigt sich ihr am Ende entgegen. Und ja, es ist eine richtig schöne, klassische Fantasy-Welt. Eher im Conan-Stil, als im, also im Sword and Sorcery-Stil, als im Herr der Ringe-Stil. Und ja, Kugel ist so ein richtiger Drecksack.
Das kann man tatsächlich so sagen. Wobei er ja, ja, also er erweckt des Öfteren Antipathie wie auch Sympathie.
Ja, auf erstaunlicherweise. Jeden Fall. Er macht manchmal sehr, sehr fiese Dinge. Und Das Schöne ist aber, dass er immer wieder Verluste, und zwar schwere Verluste, erleidet.
Ja. Kurz bevor er aber ganz große Gewinne eingefahren hat wiederum. Und das verliert er dann wieder alles. Das ja. ist sehr interessant zu
sehen. Also ich glaube, ich habe Christoph das Buch so schmackhaft gemacht, dass ich gesagt habe, auf Seite 20 hat er ein Königreich gewonnen und schon wieder verloren. Und,
ja, ganz genau. Das ist also wirklich Non-Stop-Action, was da...
Richtig. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, sind die vielen kreativen, tollen Ideen, die aber noch nirgends so irgendwie, obwohl das Buch schon uralt ist, kopiert wurden eigentlich.
Ja, das stimmt.
Also wirklich sehr, sehr toll.
Also was mir ganz besonders da gefallen hat, das war wirklich das, also es gibt ja einen roten Faden, der sich ja durch das Buch zieht.
Ja.
Aber dass da so viel drumherum passiert,
ja,
also wirklich so viele kreative Sachen mit irgendwelchen Edelsteinen, die als Augen ersetzt, als Augen benutzt werden.
Ja, zum Beispiel, ja.
Stamm, der da irgendwie am Meer lebt. Also ganz interessante Sachen auf jeden Fall, ja. Kann man nur empfehlen. Ja,
also der große Rahmen ist sozusagen, dass Kugel bei einem Mark ja einbricht, der ihn dabei erwischt und als Strafe halt weit weg teleportiert. Und Kugel ist richtig sauer,
ja, und will zurück. Weil er noch einen Dämon im Leib sitzen hat.
Genau.
Der ihn zwickt, wenn er nicht das tut, was er tun soll.
Richtig, ach genau, also was für den Magier besorgen im ersten Buch.
Genau. Ganz genau.
Ja. Und ja, dazu muss er dann ja auch zurückkehren. Und die Geschichte seiner Wanderschaft wird halt erzählt.
Richtig.
Und beim zweiten Buch ist dann im Prinzip genau dasselbe, dass er wieder in die Ferne verbannt wird.
Ja, zumal das Buch ja auch schon ein bisschen älter ist eigentlich. Das ist ja 50er, 60er Jahre. Wann kam das?
Ja, 50er Jahre. Also Lioness haben wir hier liegen, da können wir mal gucken. Ach nee, da stehen wahrscheinlich nur deutsche Daten drin. Mal gucken.
Ja, das Ursprungsdatum ist ja auch da stehen.
Achso, nee, Lioness ist recht neu mit 83, aber Dying Earth ist, glaube ich, wirklich 50er Jahre.
Mhm. Also da auch schon der Schreibstil recht ungewohnt flüssig und schnell, weil da war ja eher so mit...
Ja, also es passiert auf 100 Seiten so viele Sachen, da machen andere Autoren 3 Trilogien draus. Und das macht es dann auch wieder total geil, weil es passiert total viel, womit man nicht rechnet. Und das an wirklich skurrilen Ideen, aber...
Genau.
Wirklich Sachen, die auch Spaß machen.
Ich hatte es dir, glaube ich, ja gesagt, ich wollte es nach 20, 30 Seiten schon weglegen, weil mir Kugel so dermaßen unsympathisch war. Aber es ging nicht, weil durch die Verluste, die er erleidet hat, hat sie wieder sympathisch gemacht. Man hat auch Mitleid entwickelt. Aber
naja, also es ist auf jeden Fall eine schöne Reizfigur.
Ja.
Fand ich fasziniert. Ja, unser letzter Weihnachtsroman.
Genau.
Das war der Clan der Magier. Den Namen des Autors muss ich noch nachliefern. Ein Tipp von Sister Matters, ein, ja, wie soll man sagen, einerseits ein Cthulhuider Roman, es geht um verschiedene Cthulhu-Götter, auf der anderen Seite sehr aus einer sehr seltsamen Perspektive geschrieben, nämlich aus der eines Hundes. Und zwar treffen sich an einem Ort, das scheint in der Nähe Londons zu sein, verschiedene skurrile archetypische Gestalten ein, wie der Detektiv, der Graf oder die Hexe, die Kräuterfrau.
Klingt.
Und jede von denen hat halt einen tierischen Vertrauten. Ja, wie eben diesen Hund, eine Katze gibt es, gibt Raben, Fledermäuse und so weiter. Und ja, außer der Hund geht natürlich auf die anderen Vertrauten ein, tauscht sich mit denen aus. Diese Katze ist sein Freund. Ja, und man bekommt mit, dass es in einem anfangs Ripper-ähnliche Morde gibt und es scheint sich um ein Ritual zu drehen. Dann bekommt man noch irgendwann mit, dass es Öffner und Schließer gibt, also die keiner weiß aber vom anderen, auf welche Seite des Rituals man nun steht.
Mhm.
Und naja, und dieser Hund und sein Besitzer sind halt mittendrin und suchen sich Verbündete und beobachten ihre Feinde und so weiter. Der zum Beispiel noch ein Priester, der dann austickt und versucht, andere zu ermorden von den Suchern oder Öffnern. Das ist ja also völlig ungewohnt. Und noch sehr interessant, es gibt die Katze und der Hund haben auch noch einen Ausflug in die Traumwelt, in die Traumlande, die es ja auch als Cthulhu-Box gab. Also, wenn man ein ungewöhnliches Cthulhu-Buch lesen will, dem sei das durchaus ans Herz gelegt.
Ja, das habe ich ja leider auch nicht gelesen.
Das war das Weihnachtsbuch, genau. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Buch. Das war Metro 2033 von Dmitri
Glukowski.
Glukowski, genau.
Ja, ja. Klasse Roman, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Geht ja entsprechend, oder dreht sich ja um die Moskauer Untergrundbahn in ferner Zukunft.
Oh,
so gut. Obwohl, so fern ist es ja nicht.
Ist ja relativ genau datiert.
Es ist relativ, relativ genau datiert. Ja, sprich Endzeit-Szenario.
Ja.
Die Welt hat sich bekriegt. Atomkriege.
Man weiß es nicht genau. Allzu genau, halt was man halt weiß, dass Bilder im Äußeren es Zerstörung gibt, dass radioaktive Strahlung gibt. Es könnte letztlich auch so ein Szenario wie
Tschernobyl beispielsweise.
Fukushima, genau.
Genau, ja, aktuell
Fukushima. Wäre auch möglich, obwohl schon viel auf in Richtung Krieg hindeutet.
Ja. Das stimmt, ja. Ja, und die restlichen paar tausend Menschen, die einst in Moskau lebten, mussten sich entsprechend in den Untergrund zurückziehen, um nicht verstrahlt zu werden.
Ja. Held der Geschichte ist Artyom, einer der ersten Menschen, die vermutlich in der Untergrundbahn geboren wurden.
Wurde er, ja.
Ja.
Nee, wurde er nicht, er wurde in der Oberwelt geboren, aber ist ja mit ganz jungen Jahren. Ist er
ja, ja, genau. Aber daraus können wir auch folgern, dass das Unglück offensichtlich so in unserer Gegenwart auch stattgefunden haben
muss. 2013, um genau zu sein.
Ja, das steht so drin. Sollte man mal lesen.
Kann ich ja nur wärmstens empfehlen.
Nee, also was ich sehr interessant fand, ist, dass Artyom sich nicht zu dem typischen westlichen Helden entwickelt, der sozusagen durch die gefährliche Situation eine besondere emotionale Stärke oder so entwickelt, sondern er bleibt immer ein Mensch des Alltags, sage ich mal.
Genau.
Er wächst nicht über sich hinaus.
Nein, nein. Also die Szene, wo man denkt, er wächst über sich hinaus, ist im Prinzip ja immer nur das Glück, das ihn oder das, ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber ein angebliches Glück, das ihn aus diversen brenzligen Situationen hilft, wo man erst denkt, oh, boah, nur der Zufall rettet ihn.
Wobei du dann schon wieder interessant fandest, dass er darüber nachdenkt,
ja, ja,
was für ein Glück klar, er eigentlich hat.
Richtig, also anfangs fand ich ja erstmal, weil die Szenen, dass er darüber nachdenkt, die kommen ja später so erst
ja,
erstmal.
Ja, richtig.
Und er wird ja da schon aus der einen oder anderen Situation, wo es dann für ihn sehr, sehr brenzlig wird, durch ja, vermeintliche Zufälle gerettet,
ja.
Und später tatsächlich dreht sich ja ein ganzes Kapitel, ein ganzer Abschnitt dann darum, wie er darüber nachdenkt und über die Zusammenhänge und
ja,
ist schon ganz gut geschrieben.
Ordnen wir erstmal die Backstory zu, sozusagen. Er wächst also an einer Station auf, wir können mal die Karte aufschlagen.
Genau, das ist auch im Buch ist auch eine Karte der Moskauer Untergrundbahn, das ist ganz nett.
Also genau, dann sind da zwei Karten drin, ne?
Ja, die gibt es noch eine größere, das stimmt.
Die macht dann Lust auf mehr, das ist die WDNcha. Das war die Agrarausstellung, glaube ich, ne? Ständige Agrarausstellung der Sowjetunion.
Ja, genau, richtig.
Und danach ist diese U-Bahn-Station genannt. Ja, die Besonderheit ist, dass sie da Tee anbauen und Pilze. Oder
Pilze aus den Tee machen.
Genau, ja. So ist es. Und ja, und dann das Buch geht los, dass er da Wache hält, 300 Meter von seiner Station entfernt. Und quasi auf Geräusche im Tunnel hört und sie sitzen an so einem MG-Schützennest. Und ja, man erfährt dann so langsam, dass ja, schwarze Männer.
Genau, ja, so Kreaturen, die an der Oberfläche hausen.
Genau.
Also irgendwas, also durch diese Radioaktivität, die oben herrscht, veränderte Wesen.
Also, erzählt relativ früh, dass er eventuell die Ursache für das Eindringen ist, weil er als Jugendlicher mit einigen anderen Jugendlichen die Nachbarstation erkundigt hat. Und dabei haben sie eins der Tore offen gelassen.
Ganz als genau. Weil es sich verklemmt hat irgendwie.
Genau, genau. Und dadurch, also die meisten Stationen sind sozusagen gegenüber der Oberfläche geschlossen.
Genau.
Und da ist das halt nicht mehr der Fall. Und da vermutet er jetzt, dass da diese Wesen eindringen, dass er so also mit Ursache dafür ist.
Richtig.
Und ja, jedenfalls geht es dann los, dass ein Hunter heißt er, glaube ich.
Einer der Stalker, also derjenigen, die an die Oberfläche gehen und da entsprechend Nahrung und Materialien suchen, damit die im Untergrund überleben können. Ja.
Genau. Der taucht da jedenfalls auf und möchte das untersuchen und bittet Artyom im Gegenzug an dieser großen Station.
Der hier?
Die Polis, genau.
Die Polis.
Ja. Dahin will er reisen, ins Zentrum Moskaus, bittet den hinzureisen und Nachricht darüber, über diese schwarzen Männer dorthin zu bringen. Ja, und da steht allerlei andere Stationen im Wege, und die kann man sich mittlerweile so vorstellen wie ganz kleine, ja, sag ich mal, Stadtstaaten, genau, die aber wiederum eventuell Organisationen gebildet haben. So gibt es zum Beispiel die Rote Linie, also
die harten Kommunisten.
Die Kommunisten, ganz genau. Dann gibt es die Hanse, die quasi die ganzen Ringstationen besetzen, um die man einmal ums Zentrum rum kann.
Das ist quasi die Wirtschaftsmacht da unten in der,
ganz genau,
in der Metro.
Was gibt denn noch?
Die Nazis.
Das Faschisten. Vierte Reich.
Genau. Hier ist das Vierte Reich, genau.
Ja.
Genau.
Darüber gibt es halt auch Stationen, die, ja, die Gefahren bringen, also durch Mutation oder Strahlung oder andersweitig verlassen wurden.
Ja, ich glaube, vielmehr ist ja da eben von austretendem Gas immer dann die Rede, dass die Sinne
oder sowas gibt's, genau,
vernebelt.
Ja, da sind ja auch immer Warnschilder, da, genau, sind verschiedenste Gefahren aufgelistet. Ja, und so dringt er dann dahin vor. Und das ist eigentlich eine sehr spannende, also unheimlich, also wenn ich mir moderne Dungeons irgendwo haben will, dann ist das ganz großartig erzählt.
Genau, genau. Und was ich auch sehr interessant fand, das ist ja auch dann tatsächlich, dass, obwohl in Moskau ehemals 10 Millionen Menschen lebten, das sind ja nur noch, glaube ich, 40.000, war da die Rede von, aber trotz dieser ganzen Situation, die da passiert ist, dass immer noch die Menschen sich gegenseitig abgrenzen,
ja,
eigene Interessen haben und also im Prinzip miteinander einfach nicht klarkommen.
Ja, also das Metro 2033 ist ein ganz klarer Lesetipp. Neben Kugel zu erfahren.
Genau.
Ich werde mir auch definitiv noch Metro 2034 rein.
Genau, und den Nachfolger.
Wobei es gibt mittlerweile über 10 Bände, die in dieser Welt von Metro 2033 spielen. Ist ja auch am Computer umgesetzt worden, auf Xbox, auch auf PC,
weiß ich auf nicht. Auf PC genau. Auch, ja, heißt also auch Metro so ein 2033,
Shooter, glaube ich.
Shooter, also ein Horror-Grusel-Shooter, genau. Ja. Aber halt auch, ja, da dreht sich auch um diesen Artyom entsprechend, der spielt ja da auch die Hauptrolle.
Ja, aber ballert ein bisschen mehr.
Er ballert ein bisschen mehr,
ja. Ja, ich habe ein paar Computerbilder gesehen, es gibt ein schönes Wiki dazu, da sind, die Bilder sehen teilweise auch sehr cool aus, aber.
Ja, wurde auch generell, also in der Fachpresse auch sehr hoch gelobt, hat sich auch einigermaßen gut verkauft.
Es gibt übrigens auch eine Rollenspiel-Fan-Umsetzung dazu, auf Deutsch, für Savage Worlds. Das ist, glaube ich, nur 10 Seiten groß, also eine Konversation, Conversion, Umsetzung. Ja, kann man sich mal reinziehen.
Eine Konservierung.
Mit Sicherheit. Und aktuell wollen wir von Bernd Cornwell der Bogenschütze lesen.
Bernard.
Ja.
Bernd.
Ja. Bernd das Brot. So ist es.
Ja. Genau. Ist ja in England ein sehr bekannter Schriftsteller, mittelalterlicher Roman.
Die Serie Die Scharfschützen geht auch irgendwie auf ihn zurück.
Ja,
richtig. Mit Sean Bean. Hast du schon angefangen? Hast du schon gekauft?
Gekauft habe ich es schon. Also bestellt ist es jetzt.
Ja, das war schon ein Tipp von Ausgespielt, Bernhard Cornwell. Allerdings mit der Artus-Saga, die er auch sehr ungewöhnlich geschrieben haben soll. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich hatte schon damals geschaut, überlegt, ob ich mal da eins kaufe oder tausche. Ja, ich habe noch mitgebracht Blame, ein Anime, ebenfalls eine Empfehlung von Ausgespielt. Und wo wir gerade bei Metro beim Thema Dungeons waren. Das ist also ein Manga oder heißt es Manga oder
Anime? Das ist ein Manga. Anime sind ja die
Filme.
Die entsprechenden, ganz genau.
Ja, und hier, das ist Wahnsinn, sind so riesige technische Strukturen, die von dem Helden durchwandert werden. Killy heißt der, oder Kylie. Und
Killy war einer der Begleiter Bilbos bei dem kleinen Hobbit.
Oh. Killy, der Killerzwerg.
Ganz genau.
Das ist allein wegen dieser wahnsinnigen riesigen Dungeon-Strukturen hier zum Beispiel ganz tolle, darfst du mal live angucken.
Ja. Ja, sehr schön.
Also er kommt mit wenig Worten aus, aber. Ja,
das sehe ich. Da sind gar keine Worte drin.
Ja, wird ganz wenig gesprochen. Und er durchwandert diese riesigen Dungeon-Strukturen auf der Suche nach einer DNA, die Kontakt mit Maschinen aufnehmen kann. Und baut halt immer so langsam aufeinander auf. Der Leser fährt nach und nach mehr über die Welt, dass es halt neben dem herkömmlichen Leben Siliziumwesen gibt. ja, große Teile dieser Struktur sind leer. Man weiß, sie ist tausende von Ebenen hoch. Ab und an gibt es kleine Nester von menschlichem Leben. Also doch, hat mich durchaus fasziniert. Leider ist die Serie schon vergriffen, ist insgesamt 10 Teile lang. War froh, dass die ersten beiden Teile mal bekommen haben. Die gibt es aber relativ leicht zu kriegen. Und ab spätestens Teil 3 ist schon wieder schwer zu bekommen.
Also es sieht und klingt interessant. Mich haben aber leider Mangas und Animes, also es gab mal in meiner Jugendphase durchaus auch eine entsprechende Phase, wo ich mich dafür interessiert habe, aber ist relativ schnell abgekühlt und ich konnte mich dafür nicht erwärmen. Also
ich kann mich dafür nicht erwärmen. Für dich. Nee, ich kann mich eigentlich auch zu einem meiner ersten Manga, den ich gelesen habe. Nein, stimmt nicht, ich habe Detektiv Conan schon gelesen.
Und auch gesehen.
Gesehen habe ich den schon reichlich.
Ja.
Gut, soweit zu unserem Lesezirkel. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Wir haben vor 2 Wochen eine Proberunde Lamentations of the Flame Princess gespielt. Ein Rollenspiel im Genre des Wired Fantasy Roleplayings. Ja, das Ganze ist ein Retro-Klon von D&D. Allerdings einer, der sich doch sehr vom oder mehr vom Original gelöst hat als andere Retro-Klone und tolle Regelerweiterungen gemacht hat. Außerdem ist die Welt auch noch sehr gut gemacht, wie ich finde. Erstmal ein Blick in die tolle Box. Wir haben hier die Deluxe Edition vor uns.
Genau.
Welche normalerweise 50 Euro kostet. Auch etwas günstiger teilweise zu kriegen war, jetzt allerdings ausverkauft ist und demnächst kommt die Grindhouse Edition, die zu großen Teilen ähnlich sein wird. Was fällt dir als erstes auf?
Die Flammenprinzessin auf dem Cover.
Ja, die sieht auch nicht schlecht aus.
Du meinst wahrscheinlich aber die Box wahrscheinlich.
Ich meinte das Format der Box, nämlich das tolle A5-Format wird hier, ich sehe gerade, First Printing 610 Kopien. Interessant.
Ja, die Dollarzeichen aus deinem Auge kannst du bitte mal weg. Ja, nee, das stimmt. Also sehr, sehr liebevoll gemacht auf jeden Fall. Dieser aufklappbaren Dinner 5 Box. Und der Inhalt ist ja auch ziemlich üppig.
Ja, gehen wir den mal durch. Wir haben erstmal kleine, sehr süße Würfel, die alleine Geld wert sind. Das hat sagenhafterweise ein Bleistift dabei. Ich glaube, das letzte war echt die DSA Second Edition, wo ein Bleistift bei war. Wahnsinn, oder?
Ja, ein kleiner. Wenn es nur mehr oder minder ein Bleistiftstummel ist, aber.
Ja. Ich meine, der hätte auch von Ikea geklaut sein können. Kommt aber aus Finnland, nicht aus Schweden. Ja.
Ja, jetzt ist.
Das war das Tutorial.
Keine 50 Euro mehr wert.
Ja, das. Tutorial hält sozusagen die Hinweise für Rollenspiel-Einsteiger. Und zwar, da geht das erstmal mit einem Solo-Abenteuer los, wo man die Mechanismen sozusagen spielerisch kennenlernt. Also sehr nett gemacht. Es gibt auch eine lange Beispielrunde, die erklärt, wie Rollenspiel geht.
Nettes Goodie auf jeden Fall.
Ja, bringt seine Meinung immer sehr auf den Punkt. Also man kann sich an ihm sicherlich reiben am James Edward Reggie, aber er zeigt sehr genau auf, wie er sich sein System halt vorstellt und das ist ja eigentlich wünschenswert.
Genau.
Ja, das Regelbuch, da gehen wir vielleicht als letztes drauf ein. Dann können wir gleich auf die Regeln insgesamt eingehen.
Sehr gern.
Ja, neben dem eigentlichen Regelbuch gibt es natürlich noch den Referee Guide, sozusagen der Spielleiterband. Sehr ungewöhnlich, dass es keine Monster Werte gibt, sondern quasi nur ein Monster-Baukasten. Weil er kein Freund, sage ich mal, von Kampfbegegnungen ist, sondern die immer nur das, ja, wie soll man sagen, das letzte Mittel sind oder jedenfalls nicht zu häufig stattfinden sollten. Sondern er zeigt auch deutlich auf, wie man interessante andere Räume gestaltet.
Das hatten wir ja in der Tat gemerkt in unserem Abenteuer.
Genau. Das Magiebuch. Da sind halt die Magieregeln drin ausgelagert mit den ganzen Sprüchen für Magier und Kleriker. Ungewöhnlich ist zum Beispiel, dass es kein Tote-Wiederbeleben gibt. Das heißt ungewöhnlich, das ist eigentlich sehr gut.
Keine Inflation im Blutbereich.
So, dann haben wir sind wir schon bei den beiden Abenteuern angelangt. Das ist zum einen der Tower of the Stargazer, der Turm des Sternguckers. Das haben wir gespielt.
Das hatten wir gespielt. Das
können wir gleich noch ein bisschen drüber berichten. Und dann gibt es noch die Wired New World. Hier aus eine riesige Hexkarte im Norden mit insgesamt sind es 40 Begegnungen, ich glaube. Ja, 40 Begichtungen sind hier drauf, die aber, wie du siehst, nicht gerade auf jedem Feld eine. Also
schon sind halt gestreckt.
Ja, sehr viel leere Fläche, denn hier hast du kleine Dungeon-Karten zu seinen Begegnungen. Ja, genau, da werden dann die 40 Punkte und zwei kleine Abenteuer beschrieben. Also klasse gemacht, wenn man eine echte Sandbox hat. So, ja, kommen wir zu den Regeln. Wir haben also wie beim klassischen D&D und wie bei D&D, wie es heute noch ist, die 6 Attribute. Allerdings in ungewöhnlicher Reihenfolge, nämlich weder körperlich, geistig, noch wie es bei Classic D&D war, sondern sie sind alphabetisch geordnet. Eine Erschütterung der Macht. Ja, und schon beim Charisma merkt man, dass das nicht nur wegen dem Alphabet mehr in den Vordergrund gerückt wird, sondern die Retainers, also die Leute, die sich einem anschließen, sind hier auch quasi mit eigenem Kästchen versehen. Ja, wir haben auf Stufe 1 gespielt, insofern hatten wir keine Retainers, aber man merkt schon, dass auch dieser Wert kein Dumpstat ist, wie man so schön sagt.
Nee, kein Beiwerk.
Die Saving Throws sind, glaube ich, relativ klassisch. Was zum Beispiel nicht klassisch ist, dass hier das Prinzip gilt, je höher, desto besser. Das hat er zum Beispiel geändert.
Genau. Bei der Rüstungsklasse beispielsweise, ne? Das ist.
Genau, die zählt nach oben.
Die zählt nach oben, also wie beim aktuellen.
Ja, genau. Das ist jo, relativ viel Normales dabei, wie der Attack-Bonus, unterteilt in Nahkampf, Fernkampf. Jeder hat eine Surprise-Chance.
Dafür sind aber die, die Boni auf die Attribute noch die ganz alten.
Mhm.
Also für 14 gibt es nicht plus 2, sondern immer noch plus 1.
Richtig. Ja, das, was noch auffällt, sind die Come-Activities, also die typischen Aktivitäten wie Klettern, Suchen, Heimlichkeit und so weiter. Und die sind ein W6-System, auf dem man sozusagen unterschiedliche Anzahl von Augen beherrscht. Ja, als normale Klasse sozusagen ist das immer ein Auge und der manche wie Halblinge haben zum Beispiel bei Stealth Vorteile oder Zwerge bei Steinfallen und der sogenannte Spezialist, der kann dann Punkte frei verteilen hier.
Genau.
Und sich überlegen, wo er besonders gut sein möchte. Ja, ein einfaches, aber sehr effektives Fertigkeitssystem wird hier also mitgeliefert. Konsequente Fortentwicklung. Combat Options sind noch ganz interessant, wobei die auch nur von einem, alle Combat Options auch nur von einem Teil der Klassen genutzt werden kann, nämlich vom Elfen, vom Zwergen und vom Kämpfer. Ja, damit können wir noch sagen, welche, neben den Spezialisten gibt es noch den Magic User und den Cleric. Und den Halbling kennen wir jetzt. Da haben wir vorhin auch schon
gesagt. Genau, ja. Richtig.
Das sind die 7, die es gibt. Was ich auch noch Wahnsinn finde, sind die Encumbrance-Regeln, also die Belastungsregeln. Das erste Mal, dass ich Einfachheit und Eleganz so fein sehe.
Genau.
Nur es wird halt danach gemessen, wie viel Gegenstände man trägt. Nun gab es da schon Systeme, die das auch hatten, wie zum Beispiel Dragon Warriors. Da konnte man irgendwie 10 Gegenstände tragen. Ja, das war so eine feste Grenze. Hier hat man halt, kann man zum Beispiel 5 Gegenstände tragen, ohne einen Punkt Erschwernis drauf zu kriegen. Von 6 bis 10 kriegt man einen Punkt Erschwernis. Aber zum Beispiel auch, wenn man eine Kettenrüstung trägt, bekommt man einen Punkt Erschwernis. Oder wenn man übergroße Gegenstände trägt.
Genau, das meine ich damit. Dass die, also, dass wenn du ja wenig Gegenstände bei dir hast, aber einen übergroßen Gegenstand dafür, also wenn ein...
Ja. Ja, und daraus resultiert dann halt die Bewegungsrate. Einfach, aber elegant. Ja, außerdem noch sehr schön das Geld. Das ist nämlich deutlich mehr,
ja, Gott sei Dank, ja,
wertiger als beim klassischen D&D, weil da hast du nach dem ersten Abenteuer eigentlich normalerweise schon die Geldinflation. Also sprich, man kann sich von dem gewonnenen Gold des Abenteuers alles von den Ausrüstungslisten kaufen.
Genau.
Und das macht sie unheimlich langweilig. Und ja, hier ist das deutlich nicht so. Beziehungsweise der Plattenpanzer oder so ist deutlich teurer. Und zum Schluss haben wir noch das nicht uninteressante Sprachensystem, was ich wiederum super finde. Man würfelt erst aus, ob man die Sprache kennt, wenn sie einem begegnet. Also, das heißt natürlich nicht, dass man sie vorher nicht konnte und plötzlich kann. Das wäre doof. Sondern jetzt wird es relevant. Jetzt wird geprüft, ob man die Sprache kann oder nicht. Normalerweise eben auch wieder eine 1 auf einem W6. Ja. Finde ich sehr elegant gelöst.
Das elegant, das trifft es ja. Ansonsten kennt man das ja. Und die Intelligenzwert gleich oder Intelligenzbonus
sind die
Sprachen, die man.
Sind die Bonussprachen, ja.
Genau. Das ist halt jedoch mal anders gelöst.
Ja. Und die Beilage von Karo und Hexpapier zeigt auch die Wertigkeit von genau diesem, dass man das auf jeden Fall braucht.
Ja.
Dann kommen wir zum Abenteuer, was wir gespielt haben. Fang du doch mal an, wenn du möchtest. Genau.
Also im Prinzip.
Du bist ja schließlich der als erster gestorben wäre. Noch vor dem Betreten des Abenteuerschauplatzes.
Ja, hätte ich das gewusst.
Ich habe übrigens genau gewusst, dass du stirbst.
Gestorben? Ja, doch, bin ich ja dann auch.
Gestorben bist du sowieso, ja.
Ja, nachdem. Ja.
Du bist quasi auch als erster raus gewesen aus dem Spiel.
Ich bin raus gewesen, aber nicht gestorben. Das ist, das muss man jetzt unterscheiden an der Stelle. Aber gut, also im Prinzip das Abenteuer eigentlich relativ klassisch aufgebaut. Die Charaktere bekommen mit, dass sich abseits eines Dorfes ein großer Turm befindet, in dem einst ein Magier lebte in der Vergangenheit.
Ja.
Und dass da also merkwürdige Sachen passieren.
Ständig Blitze einschlagen.
Ständig Blitze einschlagen, obwohl es gar nicht gewittert. Also in die Kuppel des großen Turms schlagen da ständig Blitze ein.
Eine Metallkuppel soll es sein.
Genau. Und natürlich machen sich dann die Charaktere auf den Weg, um das dann zu erkunden. Was ja erstmal tatsächlich nach gähnigem Einstiegsabenteuer klingt, entpuppt sich aber dann tatsächlich als extrem herausfordernde.
Ja,
sehen wir aus von als Abenteuer.
Ich sag mal, so ein Safe or Die am Eingang ist halt schon
ja,
klar, worum es geht.
Genau, also abgesehen davon, dass es tatsächlich viele Möglichkeiten gibt zu sterben, ist das
ja, also
dieser Turm aber wirklich so aufgebaut, dass im Prinzip mit jeder Spielsitzung, also wenn der Spielleiter dieses Abenteuer mehrmals spielt, wird er wohl auf ewig andere Reaktionen kommen, wie die Spieler diesen Turm vorgehen.
Ja, vor allen Dingen auch, weil sich die Spieler größtenteils selbst in Schwierigkeiten bringen, indem sie dort etwas machen.
Richtig.
Sag ich mal.
Also Reaktion, Gegenreaktion. Das ist sehr interessant gemacht in diesem Abenteuer.
Das ja. Man, ja. Also jeder, der es noch spielen will, sollte jetzt langsam ausschalten. Jetzt verraten wir ein bisschen mehr.
Schon wieder dieser Hinweis.
Ja.
Wie Löwenzahn.
Jetzt abschalten. Christoph, was macht man an der Tür, an der ein Türklopfer ist und eine Klinke, die aussieht wie eine Schlange? Kannst du mir das sagen?
Ja, ich habe die Schlange gedrückt. Ich wollte gucken, prüfen, ob die Tür offen ist. Ja, und tatsächlich erwachte die Türklinke zum unheiligem Leben und hat versucht, mich zu beißen, diese Schlange. Und sie hat mich auch gebissen. Allerdings wäre mein Rettungswurf gegen Gift gescheitert, wäre ich auch gleich sofort tot gewesen. Und das war die allererste Szene in diesem Abenteuer. Das,
ja, das war nicht die allererste. Wir hatten ja vorher die Leiche davor gefunden.
Meine ich jetzt.
War die am Turm. Im Turm können wir das noch nicht so genau. Ich habe noch gedacht, ob ich dir den Tipp zurufe, da erst was drüber zu werfen, bevor du die Klinke drückst. Aber dann dachte ich, den Spaß.
Ach, ich hätte über diesen Tod auch selber herzhaft lachen müssen im Anschluss.
Ja. Dann im Turm selber, der dritte Raum im Prinzip, stand ein Schrank, die Treppe aufwärts, ging hinten hoch, der Raum war zum Teil rund und eine Statue war da drin zu sehen am Treppenaufgang,
genau.
Wo eine Medusa jemand von hinten umarmte.
Richtig.
Und daneben waren dann noch einige Kisten und schon haben wir den ersten Geheimgang nach unten entdeckt. Der war nämlich unter den Kisten, die waren alle miteinander verbunden und ließen sich zur Seite wegklappen.
Genau.
Als sie da weitere hinrollten, haben wir gleich entdeckt, dass man die Statue auch noch zur Seite schieben kann.
Und da ist auch noch ein Geheimgang.
Richtig. Damit haben wir uns dann erstmal beschäftigt. Und der erste Geheimkeller sozusagen war gleich ein super interessantes Beispiel für Zufallstabellen. Dort konnte man nämlich den Inhalt dieser Kisten, die dort unten sich stapelten, auswürfeln und da gab es dann obskure Ergebnisse wie die Handknöchel eines Seemanns, der keine Schmetterlinge fangen konnte.
Der keine Kinder mochte.
Ja, also gab es verschiedenste
Ergebnisse. Ja, das war wirklich lustig. Ja. Ein Namensgenerator für Kisten.
Ja, die machten schon mal klar, dass da hier auch ein sehr obskurer Magier lebte und das vielleicht für seltsame Rituale gebraucht wurde. Die Eisentür, die da noch war, bekamen wir nicht auf. Und ja, nebenan warst du schon und hast versucht, ein Gitter hochzulegen.
Genau, da hat, genau, und zwar an dem Geheimgang unter den Kisten gab es ja einen Gang, der von einem Fallgitter abgeschnitten wurde. Dahinter befand sich dann ein Raum. Dieses Fallgitter konnten wir erfolgreich anheben. Allerdings, sobald der Raum betreten wurde, kam, also in diesem Raum dahinter, stand eigentlich nichts weiter außer eine Tonne, glaube ich, war das, und ein Eimer, genau, ein Eimer war das, glaube ich, und eine Spalte im Boden, ein Riss im Boden,
ja,
bei dem man sich erstmal nichts vorstellen konnte, ich zumindest nicht.
Wir aber, beide, unsere Charaktere, hieften es hoch.
Genau. Ich betrat dann, glaube ich, dann den Raum und wurde sogleich von einer Spinne.
Der Halbling zischt an dir vorbei. Wurde stimmt, von der Spinne angegriffen. War natürlich eine sehr gute Situation, weil wir gerade das Gitter hochgehoben hatten und es noch nicht arretiert war oder so.
Genau, also, er konnte entkommen.
Er konnte dann weglaufen, du bist in den Raum rein und ich konnte gerade noch das Gitter halten. Und für dich war es der nächste Rettungswurf gegen Tod, weil richtig, die Spinne zu
ist. Die Spinne war nämlich auch giftig.
Ja, ja, aber du hast sie dann so schwer verletzt, dass sie geflohen ist.
Ganz genau.
Ja, also man merkt, Oldschool heißt auch kooperatives Spiel. Und das ist uns nicht an jeder Stelle gelungen, beziehungsweise einzelnen Mitspielern sind doch immer wieder vorgeprescht und das musste teuer bezahlt werden.
Unter anderem ich.
Du hast es auch teuer bezahlt, dazu kommen wir noch. Der Rest hat es dann ausgebadet. Ja.
Bei welchem Rest sprichst du?
Also Moment, wer auf dein Gewissen geht, das sind Pemberton, der Magier. Landon, der hat es überlebt. Durch Verrat. Vom Elf habe ich irgendwie nur falschen Namen aufgeschrieben. Korwut, der Krieger, das bist du. Und Wilbur, der Halbling.
Genau.
Und natürlich Vern, der Kleriker. Gut, kurzum, die Treppen ein bisschen weiter hinauf. Ja, ein bisschen vorgespult, da war da eine verschlossene Tür, bei der du gemerkt hast, eine Etage drunter, dass das Blut die Treppenstufen runterrinnt.
Ja, ganz langsam, aber stetig.
Aber ich konnte dir einen guten Tipp geben. Ich habe nur gesagt, du hast die Axt.
Ja, ich habe sie auch genutzt.
Ja. Der Spielleiter fragt noch so schön, wer steht denn auf der Treppe? Spätestens hier hätte man merken können. Gleich kommt
ja, was. Was erwartest du? Breitschultiger, muskulöser Krieger, da muss man die Tür einschlagen.
Ich wollte auch ehrlich gesagt sehen, was passiert, wenn diese Tür zerschlagen wird, weil genau diesen Blutschwall habe ich auch erwartet, ja. Der euch alle die Treppe runterfegte.
Nein.
Dich nicht, Entschuldigung.
Ich bin standhaft stehen geblieben, als diese Falle, ja, was immer das auch gewesen sein mochte, Blutfalle.
Also eine verzauberte Tür irgendwie, weil ja, unterm Spalt blutet es nicht durch. Das habe ich.
Richtig, genau. Mein erster Verdacht war ja, dass irgendjemand an der Tür auf der anderen Seite festgenagelt gewesen wäre, so, mit einer Wunde und dann dass die dadurch, aber der hätte ja auch dann logischerweise unter der Tür auch dann durchgegangen. Aber wie dem auch sei, also es war also eine Falle, die sobald ausgelöst einen riesigen Schwall von Blut auslöste. Ja, und meine Kameraden also die Treppe runterfegte, auch fast tötete.
Ich durfte dann sie unversorgt.
Genau. Ja, und in der Tat, hinter dieser Tür befand sich dann auch besagter Magier.
Überraschenderweise,
der in einem Pentagramm, was er auf dem Boden zeichnete, über wie lange, 100 Jahre?
60, glaube ich.
60 war. Jahre, genau. Gefangen überleben musste, überlebt hat.
Ja, er brauchte dort keine Nahrung, weil er sich ja, so, warum auch immer, wir konnten es nicht klären.
Nein, wir konnten es nicht klären.
Das war auch nicht unsere Aufgabe.
Nein, unsere Aufgabe war es, den Magier weiterhin in seinem Pentagramm gefangen zu halten und seinen Turm weiter zu
erkundigen. Ja, also ich fand, man hat schon relativ früh gemerkt, dass der Magier nicht unbedingt wer Knochen in seinem Keller hat, in diesen Mengen. Gut, er hat behauptet, er hat Tote gekauft, aber ja, selbst das, naja. Also seine Geschichte konnte ich nicht so ganz
glauben. Ja, aber Er war, böse war er ja nicht, aber er war halt obskur in seinem.
Nun gut, böse war er nicht, aber nach 10 Minuten, wo er total ausrastete, konnte man schon sehen, dass er zumindest leicht jetzt war.
Weil ihn niemand befreite, ja.
Ja. Ja, und wir entdeckten dann einen Fahrstuhl, beziehungsweise den entdecktest du.
Inga, ganz genau.
Was hast du gemacht?
Ich habe den Fahrstuhl benutzt und dieser Fahrstuhl, also das war ja hinter diesem Raum, wo der Magier dann letztendlich gefangen saß. Gab es dann einen Schacht, in dem es also einen magischen Fahrstuhl
gab. Ja, also quasi eine schwebende Scheibe.
Die durch die Etagen halt. Ja, und dahinter befanden sich also im Prinzip, oder diese Scheibe führte dann in die echten Räumlichkeiten des Magiers. Denn alles andere in dem Turm war ja mehr oder minder Fake und Illusion.
Du fuhrst also hernieder und was hast du da als erstes gemacht in dem Raum?
Ja, das war im Grunde das Labor des Magiers. Ja. Da lag ja eine Leiche auf dem Tisch, die ich Gott sei Dank nicht angefasst habe. Das haben andere getan später.
Ich erinnere mich.
Richtig. Ja, ich bin, da gab es eine Wand mit Spiegeln.
Was macht man bei Spiegeln bei D&D Classic?
Als narzisstisch veranlagter Krieger schaut man natürlich hinein. Das ist ja ganz klar.
Ja, es war ein Rettungsruf diesmal nicht gegen Tod, sondern gegen Nemo, glaube ich, ne?
Ich weiß gar nicht mehr,
was es gegen Magie genau war. Also jedenfalls
gegen Magie war es, genau.
Auf Wiedersehen.
Richtig. Und das heißt also, dass sich mein Krieger aus der dreidimensionalen Welt verabschieden konnte und sich in der zweidimensionalen Welt einrichten konnte, denn er wurde in den Spiegel gezogen und konnte sich von da an, war weg. Ja. Konnte er sich nicht mehr rühren, nicht mehr rippeln, war vorbei.
Wir haben nur bemerkt, dass du verschwunden bist. Also in Game jedenfalls, und haben dich denn gesucht. Leider haben wir dich nicht gefunden, weil du warst ja im Spiegel. Und haben dann, wir haben gesehen, dass nach unten gefahren ist. Wir wussten, dass zwei Stockwerke sind drüber und zwei drunter. Das erste war mit einer, auch noch mit einer magischen Wand, einer Energiewand, die anscheinend das, was man da durchwirft, aufgelöst hat. Auch da hätte es gut sein können, dass du da durchgegangen bist. Aber wir haben dann unten, glaube ich, deine Lampe vom Spiegel entdeckt und haben dann diesen Raum weiter untersucht. Der Magier unter anderem hat angefangen, den Brustkorb der Leiche, die mit einem Goldfaden vernäht war, aufzutrennen und wurde von einem Dickdarm angegriffen.
Ja, völlig obskur. Wenn natürlich auch so ein Spruch kommt wie, ach du Scheiße, gibt das eine wunderbare Komposition, ja. Wobei ich glaube, im Anschluss an diesen Kampf war es auch der Magier, der dann auch noch die Spiegel untersuchte. Und der Halbling und der Magier waren es, glaube ich.
Das war dann der Halbling auf jeden Fall, genau. Der hatte aber ein bisschen.
Die immer Glück hatten, alle. Ja. Die haben dann entsprechend alle Würfe auch geschafft und vor allen Dingen weder reingezogen, noch vergiftet, noch getötet, noch
irgendwas. Der Halbling hat sogar noch
Boni gekriegt.
Attributsboni gekriegt.
Genau.
Weil er den Wurf
geschafft hat. Genau. Hätte er nicht geschafft, hätte er Abzüge bekommen, auch sehr obskur. Man muss aber. Also einer der Charaktere hat es ja dann letzten Endes. Einer ist oben geblieben. Und das war unser Dieb, glaube ich, also der Spezialist.
Der Spezialist.
Der hat dann letzten Endes auch diesen Magier aus seinem
Gefängnis befreit. Ich habe mir noch vorher überlegt, als ich oben war, ob ich nochmal so kleine Gruppenansprache, so müsste immer zu zweit oben. Aber in Sorge um dich, der du eigentlich schon längst verloren warst.
Ja, richtig, ganz genau. Ja,
habe ich es nicht gemacht.
Der Dieb, der Spezialist, ist oben geblieben, hat den Magier befreit. Und zum Dank. Immerhin durfte der Dieb lebend diesen Turm verlassen.
Mit einem Kristall, den er sich hätte mitnehmen können eigentlich, wenn er ihn nicht befreit hätte.
Richtig.
Und den er lustigerweise nicht verkaufen konnte.
Ja. Es hätten ja im Prinzip sogar noch, hätten ja fast auch noch andere geschafft zu
entkommen. Ja, dazu kommen wir gleich. Also jedenfalls, der Magier war oben frei, die vier unten suchten dich und in den Fahrstuhl passten zwei. Ja. Jetzt vermissten wir plötzlich den nächsten. Achso, nebenan im Keller war es relativ deutlich, da waren Untote drin. In Kerkerzellen, beziehungsweise Kerkerzellen, die Untoten waren auch davor wahrscheinlich. Also wir haben die Tür relativ schnell wieder geschlossen, das man genau feststellen. Ja. Also es war schon klar, dieser Magier hat anscheinend nekromantische Experimente gemacht, beziehungsweise noch schlimmer mit an Menschen Experimente vorgenommen. Ja, jedenfalls fuhren der Magier und ich wieder hoch. Leider kam uns ein Feuerelementar entgegen.
Der Magier im Flugs beschworen hatte, ja.
Der uns leider zu Asche verbrannte. Beziehungsweise der Magier konnte, ist sogar oben angekommen, also unser Magier, und konnte loslaufen und wäre fast entkommen.
Ja, das ist
und
ja
hat sensationellerweise, ja.
Das ist ja genau diese lustige Szene. Er wäre dem Elementar ja auch fast entkommen. Der Magier hat, wir hatten ja im Verlauf des Abenteuers, genau, in einem Labor Tränke gefunden. Und in der Hoffnung, dass einer dieser Tränke nun dem Magier bei der Flucht verhelfen könnte, hat er also willkürlich einen dieser Tränke getrunken, spürt aber leider keinen Effekt. Und na gut, auch dieser Magier wurde dann von dem Elementar letzten Endes erwischt. Viel lustiger war dann der Kommentar unseres Spielleiters zum Schluss: Es wäre vollkommen egal gewesen, ob du dem Elementar entkommen wärst oder nicht. Denn spätestens im nächsten Dorf hätten dich die Hunde zerfleischt. Weil der Trank, den der Magier zu sich genommen hat, die Hunde wild gemacht hätte und auf ihn gezogen hätte. Also ein völlig obskurer Tod letzten Endes gewesen. Heilfroh im nächsten Dorf zu sein und dann plötzlich springen Hunde an die Kehle.
Ja, und die anderen beiden unten im Keller wurden dann auch vom Feuerelementar noch erledigt.
Richtig.
Tja, ja.
Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.